Stell dir vor, in deinem Bundesland ist eine Regierung an die Macht gekommen, deren Ziel es ist, die Demokratie abzuschaffen. Sie schränkt das Versammlungsrecht ein und kann Gegendemonstrationen notfalls mit Gewalt unterbinden. Auch in den Schulen weht ein anderer Wind, denn das Bildungsministerium ändert die Lehrpläne. Zivilgesellschaftliche Organisationen bangen um ihre Finanzierung. Menschen mit Migrationshintergrund, queere Menschen und behinderte Menschen um ihre Sicherheit. Diese neue Regierung sorgt nicht nur dafür, dass kritische JournalistInnen auf der Straße angepöbelt und attackiert werden, sondern arbeitet auch daran, dass sie ihre Jobs verlieren. Außerdem entmachtet sie das Verfassungsgericht und besetzt Schlüsselpositionen in Verwaltung und Justiz mit ihren eigenen Leuten. Am 1. September 2024 wird in Thüringen gewählt. Was passiert, wenn autoritäre Populisten die Macht in Thüringen übernehmen und staatliche Machtmittel in die Hand bekommen würden? Welche Möglichkeiten haben die Menschen in Thüringen, um die Demokratie in ihrem Bundesland zu verteidigen, egal wer regiert?
Also ich glaube, man kann von Thüringen lernen, dass es oft im Kleinen beginnt. Und dass es oft nicht in der Hauptstadt beginnt, sondern in der Provinz.
Ich bin Steffi Groth und zusammen mit dem Thüringen-Projekt des Verfassungsblocks gehen wir im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung diesen Fragen in den kommenden 6 Folgen auf den Grund. In jeder Folge steht mir eine Expertin oder ein Experte des Thüringen-Teams vom Verfassungsblock zur Seite. Sie recherchieren seit Monaten die rechtlichen Grundlagen, beraten Menschen in der Politik und versuchen durch eine intensive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit dafür zu sensibilisieren, welche Verwundbarkeiten die Thüringer Verfassungsordnung hat und an welchen Stellen es deswegen aufmerksame Gegenwehr braucht. Heute schauen wir uns genauer an, welche gesellschaftspolitischen Vorbedingungen dazu führen, dass eine autoritär-populistische Machtübernahme überhaupt möglich ist. Dafür sprechen wir mit verschiedenen ExpertInnen aus Wissenschaft, Journalismus und der Zivilgesellschaft. Und vom Verfassungsblock begrüße ich heute Hanna Beck bei mir. Hallo Hanna.
Hallo.
Hanna, du hast Global Politics und Ethnologie in Malmö und Leipzig studiert und du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin für das Thüringen-Projekt beim Verfassungsblock. Wie bist du Teil des Thüringen-Projekts geworden?
Ich beschäftige mich schon länger mit extrem rechten und antidemokratischen AkteurInnen. Ich habe zum Beispiel zu den Einstellungen von AfD-WählerInnen geforscht und zu den transnationalen Netzwerken der identitären Bewegung.
Und mit welchen Themen beschäftigst du dich konkret im Thüringen-Projekt?
Wir arbeiten seit ungefähr einem Jahr an der Szenarioanalyse. Also wir untersuchen, ob und wie genau eine autoritär-populistische Partei die Demokratie von innen, also aus den Parlamenten heraus, aushöhlen könnte. Und ich habe mich dabei vor allem mit dem Wahlrecht und dem Parlamentsbetrieb beschäftigt.
Die Szenarien, die ihr erstellt habt, ist das reine Hypothese oder durchaus realistisch?
Tja, die beunruhigende Antwort, die Szenarien, die aus unserer Recherche entstanden sind, die haben es echt in sich. Und das ist keine Zukunftsvision, die wir uns eben mal so ausgedacht haben, sondern das sind rechtlich und politisch plausible Szenarien. Wir haben dafür die thüringische Landesverfassung und Gesetzestexte analysiert und mit über 120 Fachleuten aus und um Thüringen gesprochen, um alle Szenarien immer und immer wieder abzuklopfen. Kann das wirklich so passieren? Was ist sogar schon passiert? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das so passiert?
Und genau darüber wollen wir heute ausführlicher sprechen. Aber bevor wir tiefer einsteigen, wollen wir noch einmal grundsätzlich klären, was wir überhaupt damit meinen, wenn wir von einer autoritär-populistischen Regierung sprechen.
Der autoritäre Populismus ist ein globales Phänomen.
Das ist Maximilian Steinbeiß.
Ich habe den Verfassungsblock 2009 gegründet, zunächst als eine Art journalistisches Pet-Project, auf dem ich dann mich mit meinen verfassungsrechtlichen Lieblingsthemen als Journalist beschäftigen konnte. Da ist es dann sehr schnell eine Diskursplattform geworden, auch von der RechtswissenschaftlerInnen aus Europa und aus der ganzen Welt Gebrauch machen, um ihre Expertise und ihre Einschätzungskompetenz und Analysekompetenz mit einer breiten Öffentlichkeit zu teilen.
Was genau ist das, autoritärer Populismus?
Wir sehen das auf fast allen Kontinenten. Wir sehen das in fast allen Demokratien. Fast alle von denen sind in der einen oder anderen Form von den autoritären Populismus befallen. Ungarn ist eins der Beispiele in Europa, wo das am längsten schon geht, seit 2010 oder noch davor. Polen seit 2015. In ganz vielen anderen Ländern haben wir das beobachtet. Und das Kennzeichnende daran ist, dass es sich um eine Strategie handelt. Das heißt, es geht um ein bestimmtes Ziel und das Ziel ist die Errichtung eines autoritären Regimes. Und der populistische Verfassungsmissbrauch ist das Mittel zur Erreichung dieses Ziels. Das heißt, man definiert das Volk, von dem ja in Deutschland nach dem Grundgesetz alle Staatsgewalt ausgeht, nicht als offenen Rechtsbegriff, sondern als einen identitären Volksbegriff, der dem man sozusagen direkt der Geschichte, der Kultur, der Natur, wenn man so will, entnimmt und als Gesetz definiert. Und das macht den Weg frei zu einem rein instrumentellen Umgang mit den Institutionen der Verfassung, die man dann dazu einsetzen kann, sozusagen die eigene Erzählung wahrzumachen, dass nur man selber zur Macht legitimiert ist und berechtigt ist und dass das System, das einen daran hindert und einen nicht an die Macht kommen lässt, dass damit was nicht stimmen kann, dass die Eliten korrupt sind. Und diese Strategie sehen wir überall am Werk.
Max hat zusammen mit seinem Team das Thüringen-Projekt gestartet, weil?
Weil wir uns gefragt haben, ob diese autoritär-populistische Strategie auch in Deutschland, genauer in einem deutschen Bundesland, funktionieren könnte und wie das genau ausschauen würde. Und deswegen haben wir uns mit Blick auf die Landtagswahlen im September 2024 vor einem Jahr die Frage gestellt, was wäre wenn?
Okay, Hanna, dann lass uns mal damit starten, wie es überhaupt zum Wahlerfolg einer autoritär-populistischen Regierung kommen kann. Wo stehen wir jetzt, gerade im Frühsommer 2024, mit Blick auf die politische Entwicklung in Thüringen? Explizit mit Blick auf eine mögliche autoritär-populistische Regierung.
Anfang Juni gab es Europawahlen. Autoritär-populistische und extrem rechte Parteien haben da ordentlich zugelegt. Die Wahlergebnisse lassen sich nicht eins zu eins auf die Landtagswahl im September übertragen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die demokratischen Parteien nur schwer Mehrheiten finden werden.
Okay, wenn eine autoritär-populistische Partei demokratisch gewählt wird, ist sie damit ja auch demokratisch legitimiert. Aber ist sie damit auch eine demokratische Partei? Wie schätzt du das ein?
Das ist ein Missverständnis. Eine Partei kann sehr wohl autoritäre Ziele verfolgen, obwohl sie demokratisch gewählt ist. Wenn sich eine Partei gründet, dann genießt sie erst einmal besondere Privilegien, erhält bestimmte Rechte und gegebenenfalls staatliche Finanzierung, um die demokratische Willensbildung zu ermöglichen. Erst wenn sie verboten wird, verliert sie diesen Status. Aber zum Verbot ist es ein langer Weg und die Hürden sind sehr, sehr hoch. Bis dahin kann sie ihre Privilegien ausnutzen, Prozesse im Parlament stören, um dann den demokratischen Parteien die Schuld zuzuschieben, um den Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, die Eliten versagen, die Demokratie funktioniert nicht so, wie sie soll. Wir sind die einzig wahre Vertretung des einzig wahren Volkes, das es so gar nicht gibt.
Und welche Möglichkeiten der Einflussnahme hätte eine solche Partei?
Eine Partei, die es in den Landtag geschafft hat, aber nicht regiert, hat zum Beispiel die Möglichkeit, vom parlamentarischen Fragerecht Gebrauch zu machen, also kleine oder große Anfragen zu stellen, die die Regierung dann beantworten muss. Das parlamentarische Fragerecht ist ein Oppositionsrecht und deswegen auch total wichtig. Die Regierung hat die Ressourcen, um diese Fragen zu beantworten. Die Opposition hat sie nicht. Eine autoritär-populistische Partei kann dieses Fragerecht ausreizen, missbrauchen. Zum Beispiel so viele Fragen in kurzer Zeit stellen, dass die Ministerien mit anderen Aufgaben gar nicht mehr hinterherkommen. Wer sich so verhält, der stellt die demokratischen Parteien vor ein Dilemma. Entweder man ändert die Regeln im Parlament und begrenzt die Möglichkeit des Fragerechts. Aber damit kippt man selbst ins Autoritäre. Man kürzt ein Minderheitenrecht, das für demokratische Teilhabe wichtig ist. Oder man lässt die autoritären PopulistInnen gewähren, nimmt aber in Kauf, dass sie die Regierungsarbeit lähmen.
Klingt wirklich nach einem Dilemma. Wie kommt es, dass die demokratischen Parteien in Thüringen so stark an Zustimmung, also an Vertrauen der WählerInnen verlieren?
Das ist eine sehr komplexe Frage. Dafür braucht es auch noch mehr politikwissenschaftliche und soziologische und sozialpsychologische Forschung. Was wir aber beobachten, ist, dass autoritär-populistische Akteure die demokratischen Parteien seit Jahren systematisch delegitimieren. Und wenn sie dann in politischen Prozessen verlieren, dann begeben sie sich in die Opferrolle und erklären die DemokratInnen trotzdem zu den Schuldigen.
Okay, die große Frage ist ja dann trotzdem, warum diese Erzählung funktioniert, für viele jedenfalls funktioniert, immerhin 28% laut Umfragen.
Diese Frage treibt WissenschaftlerInnen seit den ersten Wahlerfolgen von PopulistInnen um. Es gibt viele Erklärungsversuche und ich versuche, mich hier kurz zu halten. Die einen argumentieren zum Beispiel, dass die populistische Erzählung bei Menschen funktioniert, die Angst haben, sich ihr Leben nicht mehr leisten zu können. Zum Beispiel, weil sie ihren Job verlieren durch die Politik der anderen Parteien. Andere WissenschaftlerInnen sagen, dass nicht ökonomische, sondern kulturelle und soziale Unsicherheit hinter dem Erfolg der Erzählung steckt. Die populistische Erzählung läuft über diese Notstände. Autoritäre PopulistInnen bauschen konstruierte Notstände auf, sagen, dass die da oben, also die demokratischen Parteien, schuld sind an der ganzen Misere und bieten sich dann als letzte Rettung an. Als letzte Rettung für das sogenannte Volk, zu dem die da oben nicht gehören. Die es deswegen auch nicht repräsentieren können. Die PopulistInnen aber schon. Das ist ein bisschen so, wie die Lunte zu legen und sich dann selbst anzubieten, sie wieder auszutreten. Und besonders gut funktioniert das in einer immer komplexer werdenden Welt, in der es sowieso schwer ist, sich zurechtzufinden. Einfache Antworten auf komplexe Probleme sind da attraktiv. Sie geben Orientierung zurück. Populistische Erzählungen liefern diese einfachen Antworten wie »Die da oben sind schuld, dass du fürchtest, deinen Job zu verlieren«. Davon abgesehen haben wir es in Ostdeutschland teilweise mit einem anderen Demokratieverständnis zu tun. Wie genau sich das auf Wahlentscheidungen auswirkt, damit müssen wir uns in Zukunft mehr beschäftigen.
Was meinst du mit anderes Demokratieverständnis?
Anderes Demokratieverständnis heißt hier, manche Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind oder eben einen großen Teil ihres Lebens in der SED-Diktatur gelebt haben, die schauen anders auf demokratische Prozesse als Menschen aus Westdeutschland. Es gibt viele verschiedene DDR- und Wendebiografien. Und die müssen wir uns stärker angucken, wenn wir herausfinden wollen, warum autoritärer Populismus im Osten erfolgreicher ist als im Westen. Diktatur und Wende sind nicht einfach so vorbei. 10% der ehemaligen DDR-BürgerInnen waren 1991 arbeitslos. Viele haben mit der deutschen Einheit ihren Job verloren. Noch heute besteht zwischen Ost und West ökonomische Ungleichheit. Noch heute fühlen sich viele Ostdeutsche nicht in der Politik repräsentiert, weil die meisten Führungspositionen von Westdeutschen besetzt werden. Das sind nur Beispiele. Zu dieser Diktaturerfahrung kommen extrem rechte, rassistische, faschistische Einstellungen, die mit der Zeit nicht einfach verschwunden sind. Das betrifft übrigens nicht nur Ostdeutschland. Das politische Angebot von rechtsextremen, autoritären PopulistInnen bringt diese Einstellung nicht nur in die Politik, sie zieht sie in die Öffentlichkeit. Rückt die öffentliche Debatte nach rechts, dann wirkt sich das auch auf die Einstellung der Bürgerinnen und Bürger aus.
Warum eigentlich ist ausgerechnet in Thüringen das Szenario einer autoritär-populistischen Regierung gerade so greifbar? Um darauf Antworten zu finden, werfen wir jetzt einen Blick zurück in die Geschichte des Bundeslandes.
Also ich glaube, man kann von Thüringen lernen, dass es oft im Kleinen beginnt. Und dass es oft nicht in der Hauptstadt beginnt, in der großen Hauptstadt, sondern in der Provinz.
Das ist Martin Debis. Er ist in Jena geboren und arbeitete als Chefreporter für Zeitungen der Funke Mediengruppe in Thüringen und für die Zeit und Zeit Online. Inzwischen ist er Reporter im Hauptstadtbüro des Stern. Außerdem ist er der Autor des Buches »Deutschland der Extreme – Wie Thüringen die Demokratie herausfordert«.
Also ich versuche in dem Buch, was ich geschrieben habe, auch Bezug noch früher anzusetzen, der Kleinstaaterei. Ich meine, wir hatten in Deutschland überall kleine Miniaturfürstentümer. In Thüringen war diese Kleinheit ja besonders ausgeprägt und hat sich besonders lange gehalten, was zur Folge hat, dass es extrem viele Residenzen, also es waren richtig Dörfer teilweise, die ein Schloss hatten und denen ein kleiner Herzog oder ein anderer sich selbst organisierender Fürst sozusagen gewohnt hat. Und das hat auf der einen Seite zu einer enormen kulturellen Dichte und Vielfalt geführt und Thüringen tatsächlich auch herausgehoben. Eine kleine ländliche Region in der Mitte von Deutschland mit viel Wald hat sozusagen nationale Geschichte mitgeschrieben. Das kann man an vielen Stellen einfach sehen. Auf der anderen Seite ist dadurch auch eine Fragmentierung entstanden, sodass Thüringen ganz schwer auch zentral, in Anführungsstrichen, zu regieren ist. Wir haben ja auch mit die kleinsten Kreise in Thüringen. Und wenn Sie sich überlegen, der erste AfD-Landrat wurde, der einzige bisher, wurde im Sonneberg, im Landkreis Sonneberg gewählt. Und der Landkreis Sonneberg ist der zweitkleinste Kreis Deutschlands. Und diese Kleinheit, dieses auf sich bezogen sein, dieses wir sind wir Gefühl und die sind die, das spiegelt sich tatsächlich oft in politischen Debatten wieder. Und da entsteht einerseits, also wie gesagt, eine kulturelle Vielfalt, aber auch eine extreme Borniertheit. Um mal das Wort, ein Wort zu nehmen, was sicher nicht völlig umfasst, aber es versucht auszudrücken.
Martin Debes beschreibt hier, wie die großen Veränderungen vor allem im Kleinen beginnen. Hanna, wird aktuell auf kommunaler Ebene bereits vorbereitet, was später auf Landesebene passieren soll? Was meinst du?
Kommunalpolitik bekommt nicht viel Aufmerksamkeit, was total schade ist, weil die Menschen hier zu Hause sind, der Politik eigentlich am nächsten sind. Wird es eine neue Schule in meinem Stadtteil geben? Was passiert mit dem leeren Grundstück? Kommt da ein Konferenzzentrum hin oder ein Einkaufszentrum? Kümmert sich jemand um die kaputte Straße zu meinem Haus? Wie gestalten wir den Ortskern neu? Wer sponsert das Stadtfest in diesem Jahr? Diesen sogenannten vorpolitischen Raum, das ist ein Begriff der neuen Rechten, nehmen sich autoritär-populistische Parteien ganz bewusst vor. Sie gehen in Feuerwehren, gründen Umweltschutzgruppen, engagieren sich für die Gemeinde.
Klingt für mich so, als würden autoritär-populistische Parteien als Strategie auch explizit die Räume besetzen, beziehungsweise überhaupt erst dort wirksam besetzen können, wo die demokratischen Parteien diese Räume vernachlässigt haben.
Das ist bestimmt an einigen Orten so. An anderen besetzen autoritär-populistische Parteien diese Räume vielleicht einfach stärker oder waren von vornherein dort aktiv. Abgesehen davon kann man auf kommunaler Ebene jetzt schon beobachten, wie demokratiegefährdende Szenarien politische Realität werden. Der AfD-Landrat von Sonneberg zum Beispiel, Robert Sesselmann, hat versucht, die lokale Partnerschaft für Demokratie aufzulösen. Er hat den Förderantrag für das Bundesprogramm einfach nicht unterschrieben. Der Jugendhilfeausschuss im Kreistag hat in letzter Sekunde verhindern können, dass die lokale Partnerschaft für Demokratie leer ausgeht.
Okay, nochmal zurück in die Geschichte Thüringens. Martin Debes geht in seinem Buch ziemlich weit zurück, 100 Jahre zurück, in das Jahr 1924.
Also in Thüringen im Jahr 1924 wurde auch schon mal ein Landtag gewählt. Es gab ja natürlich das Parlamentswahl, das war die Weimarer Republik. Und die Landeshauptstadt von Thüringen war damals Weimar. Und der Landtag, der damals gewählt wurde, tagte auch in Weimar. Und der Thüringer Ordnungsbund, das war ein Zusammenschluss mehrerer konservativer und rechtskonservativer Parteien, hatte die Wahl gewonnen. Vorher hatte mal kurzzeitig eine SPD-KPD-Regierung regiert. Und die wurde abgelöst durch den Thüringer Ordnungsbund. Aber es fehlten noch zwei Stimmen. Und diese zwei Stimmen kamen dann im Thüringer Landtag von der Völkischen Liste. Und die Völkische Liste war so eine Art Tarnorganisation der NSDAP, weil die war zu dem Zeitpunkt gerade verboten nach dem Putsch in München. Ja, und diese Fraktion, geführt von einem Antisemiten, einem bekannten Antisemiten damals, Arthur Dinter, diese Fraktion stellte dann Bedingungen für die Tolerierung dieser konservativen Regierung. Und eine Bedingung war zum Beispiel, dass man Juden aus der Verwaltung entfernen müsse.
Martin Debes spricht hier den sogenannten Hitlerputsch in München an. Die NSDAP hatte am 8. und 9. November 1923 versucht, die Reichsregierung in Berlin zu stürzen, um eine nationalsozialistische Diktatur zu errichten. Arthur Dinter, ein Schriftsteller aus dem Dunstkreis Hitlers, der rechtsextreme und völkische Bücher verfasste, wurde 1924 als Vertreter des völkisch-sozialen Blocks in den Thüringischen Landtag gewählt und dessen Fraktionsführer. Noch während Hitler im Gefängnis saß, ernannte er Dinter zum NSDAP-Gauleiter von Thüringen. Nachdem Hitler 1925 frühzeitig aus der Haft entlassen wurde, gründete er die NSDAP neu und der trat dann auch Arthur Dinter bei. Thüringen war damit 1930 das erste Bundesland, in dem die NSDAP an die Regierung kam.
Es war einfach so, dass bürgerliche Kräfte meinten, sie könnten mit dieser Partei regieren. Und weil die Mehrheit halt gebraucht wurde, die NSDAP für die Mehrheit gebraucht wurde, nutzte man diese Möglichkeit. Und die Regierung hielt jetzt nicht lange, also sie hielt nicht bis 1933, bis zur Machtergreifung. Aber in diesen Jahren konnten die NSDAP aus der Minderheitsposition einer Koalitionsregierung heraus, wurde dann das nochmal extrem fortgesetzt, was 1924 begonnen wurde. Das heißt also, begann schon mit einer Art von Gleichschaltung im Bildungsbereich, im Schulbereich, im Hochschulbereich. Es wurde in Jena ein Lehrstuhl für Rassenkunde etabliert. Die Ausstellungen wurden von sogenannter entarteter Kunst gesäubert. So wie 1924 auch schon das Bauhaus aus Weimar vertrieben wurde, so wurden dann eben Künstler und Intellektuelle aus Thüringen vertrieben.
Können wir also von den Ereignissen damals auf das Thüringen von heute schließen?
Nein, ich würde keine Kausalkette ziehen, keine Analogie ziehen von dem, was vor 100 Jahren oder vor 90 Jahren passiert ist in Thüringen oder meinetwegen auch vor 50 Jahren und zu heute. Das wäre zu einfach. Sondern ich glaube einfach, die strukturellen und sozialen Umstände von damals zu heute kann man in einen Bezug setzen. Man kann einfach gucken, wie die Prozesse laufen. Man kann schauen, was für Fehler gemacht wurden. Und man kann überlegen, ob die Umstände, manche Beteiligte, manche Mechanismen sich ähneln und warum sie sich ähneln. Und natürlich kann man bei Thüringen sagen, das ist tatsächlich der Bezug, dass natürlich die Landschaft dieselbe ist, die Strukturen ähnlich sind, die soziale Mischlage von Menschen ähnlich ist, die Borniertheit, die ich beschrieben habe, ähnlich ist, die kulturelle Dichte ähnlich ist. Also es gibt verschiedene Faktoren, die vor 100 Jahren so ähnlich waren, wie sie heute sind. Und das ist quasi sozusagen, das sind die Laborbedingungen. Ja, aber natürlich die Leute, die dann in diesem Labor leben, um bei diesem nicht sehr guten Bild zu bleiben, die sind natürlich andere.
Die Leute, die heute andere sind, die sind auch in der Politik. Und Thüringen ist heute das erste deutsche Bundesland, in dem ein Politiker der Linken Ministerpräsident ist. Seit 10 Jahren schon.
Man muss diese 10 Jahre eigentlich in 2 Phasen unterteilen, in die erste Legislatur und die zweite. Die erste, wo man eine knappe Mehrheit hatte, die konnte einige Sachen durchsetzen. Wie gesagt, ein kostenfreies Kindergartenjahr. Sie haben eine Gebietsreform versucht und sind daran gescheitert, was aber auch nicht unbedingt ein linkes Projekt ist. Sie haben das Demokratieprogramm ausgebaut. Sie haben versucht, den Verfassungsschutz nochmals zu reformieren, ist nur teilweise gelungen. Sie haben da und dort etwas verändert, aber im Grunde genommen ist das Land genauso oder ähnlich verwaltet wurden wie von Vorgängerregierungen mit einem anderen ideologischen Überbau, der aber in der praktischen Politik wenig Wirkung hatte. Die zweite Legislaturperiode ist eigentlich eine, die man nicht so richtig als Referenz nehmen kann, weil da mehrere Faktoren zusammenkamen. Erstens die Regierungskrise um Thomas Kemmerich, die dann führte zu einer Minderheitsregierung. Das heißt also, es gab also eine extreme Zerrüttung auch unter den Koalitionspartnern in dieser Zeit. Zweitens die Pandemie, die dann unmittelbar danach begann. Und drittens natürlich auch der Ukraine-Krieg, der dann quasi diese Regierung, die eben mit der Minderheit nur ausgestattet ist, von einer Krise in die nächste jagte. Das ist natürlich ein deutschlandweites Phänomen, aber in Thüringen war es halt so, dass diese Regierung keine Mehrheit hatte und zwischendrin noch ihren de facto Tolerierungspartner CDU verlor. Weil als die Neuwahlen abgesagt wurden, vor allen Dingen wegen der CDU, hat die CDU dann gesagt, nee, jetzt unterstützen wir euch nicht mehr. Und was dazu führte, dass es halt zu wechselnden Mehrheiten kam, dass die CDU ab und zu mit der AfD abgestimmt hat und das ganze Klima hier extrem vergiftet wurde.
Okay, Hanna, das klingt nach ziemlich schlechtem Klima im Thüringer Landtag seit der Regierungskrise 2020.
Allerdings, das war ein heftiger Hieb in die sogenannte Brandmauer und ein Schock für die Bundespolitik. Vor allem aber war es ein gutes Beispiel für die autoritär-populistische Strategie. Die AfD hat Chaos gestiftet, indem sie mit einer parlamentarischen Tradition gebrochen hat. Sie hat einen eigenen Kandidaten im letzten Wahlgang der Ministerpräsidentenwahl aufgestellt, aber nicht für den gestimmt, sondern für Thomas Kemmerich, der für die FDP-Fraktion angetreten ist. Und danach hat sich die AfD darüber beschwert, dass Chaos herrscht und die demokratischen Parteien dafür verantwortlich gemacht.
Das also zur Regierungskrise 2020. Dann wäre für mich da noch die Frage, ob es in Thüringen eigentlich mehr Rassismus gibt, mehr rassistisches Denken vorherrscht, als in anderen Bundesländern. Auch das haben wir Martin Debes gefragt.
Ja, es gibt Umfragen. Ne? Wir haben den Thüringen-Monitor, das ist eine Langzeitstudie, die sehr früh begann. Und da hat sich ja dann schon 2000 gezeigt, was auch natürlich andere Umfragen schon in den 90ern gezeigt haben, dass obwohl wir damals eine sehr geringe Ausländerquote hatten, wir hatten also 2% Ausländer in Thüringen zu dem Zeitpunkt, ein hoher Anteil xenophobischer und rassistische Stimmungslagen herrschten, und zwar überproportional natürlich gegenüber anderen Regionen in Deutschland, die sich aber im Westen befinden. Also ich glaube, es ist kein Thüringer Spezifikum, sondern das ist natürlich ein Ding, also dass Vorurteile gegenüber seiner Ausländerfeindlichkeit, Rassismus stärker in Ostdeutschland verbreitet sind als in Westdeutschland, ist jetzt keine neue Erkenntnis. Wobei natürlich immer unterschieden werden muss zwischen Stadt und Land. Es muss auch unterschieden werden, muss auch immer geschaut werden, dass wir natürlich auch die Leute, die hier Eintreiber sind, von diesen Stereotypen, Vorurteilen und die damit politisches Geschäft machen wollen, oft aus dem Westen kommen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Thüringer oder die Ostdeutschen per se so sind oder nicht so sind, sondern man muss trotzdem versuchen, einen differenzierten Blick darauf zu finden.
Wir nehmen die Frage mal mit. Ist Thüringen rassistischer als andere Bundesländer? Eine, die sich intensiv mit dieser Frage und ganz generell mit den Narrativen der autoritären Rechten auseinandersetzt, ist die Politikwissenschaftlerin Julia Leser.
Ich arbeite an der Humboldt-Universität in Berlin. Und ich arbeite zu rechter Politik und nationalistischer Politik mit dem Fokus auf Ostdeutschland. Und ich arbeite ethnografisch und das viel in Thüringen und in der Lausitz.
Julia Leser hat mit mehreren KollegInnen an einem größeren ethnografischen Forschungsprojekt mitgearbeitet, das 2021 abgeschlossen wurde. Ethnografie, ganz kurz erklärt, ist eine qualitative Forschungsmethode, bei der Verhalten und Interaktionen einer bestimmten Menschengruppe beobachtet und beschrieben werden.
Wir haben vergleichend gearbeitet und geforscht in Thüringen, Sachsen, Berlin und Schleswig-Holstein zu der Forschungsfrage, welche nationalen Narrative und Vorstellungen des Zusammenlebens in einer Nation zirkulieren in Deutschland. Und dazu haben wir relativ breit die Bevölkerung befragt und Diskussionsrunden veranstaltet, auch mit vielen Kollaborationen mit öffentlichen TrägerInnen. Genau, und damit hat es angefangen.
Ein Ergebnis Ihrer Forschungsarbeit ist,
dass Anti-Migrationseinstellungen oder Rassismus sehr weit verbreitet sind und das auch nicht nur in Thüringen. Wir haben auch in unseren Forschungen viele Formen von Alltagsrassismus gefunden. Zu diesen Formen gehört auch die Grundidee, dass funktionierende politische Gemeinschaften auf einer relativ homogenen, ethnisch, religiös, kulturellen Bevölkerung mit einem gemeinsamen kulturellen Erbe beruhen, dass kulturelle Unterschiede zu Konflikten führen und den sozialen Zusammenhalt stören. Wir können in der Forschung auch beobachten, dass sich rassistische, aber auch viele andere gruppenbezogene menschenfeindliche Einstellungen zunehmend weiter verbreiten. Und das ist eine Tendenz, die wir in Thüringen beobachten, aber auch darüber hinaus. Und das Zweite ist, die rassistische Politik der AfD trifft natürlich auch auf einen Nährboden dort, wo sich mit Rassismus gar nicht so kritisch auseinandergesetzt wird. Denn viele, und das trifft wiederum auch nicht nur auf den Osten zu, denken von sich selbst, sie sind ja gar nicht rassistisch und verdrängen damit auch die Notwendigkeit, sich gesamtgesellschaftlich mit Rassismus in Deutschland als großes Problem auseinanderzusetzen.
In den letzten Jahren, so stellen die Forschenden fest, hat sich der Rassismus immer weiter in die Mitte der Gesellschaft ausgebreitet. Viele beobachten in ihrem eigenen Umfeld immer mehr Menschen, die rassistische Einstellungen teilen und äußern. Hanna, du kommst aus Thüringen. Wie erlebst du das?
In meiner Heimatstadt gibt es eine starke linke, aber auch eine starke rechtsextreme Szene. Die ehemalige NPD, die jetzt Heimat heißt, die sitzt hier im Stadtrat. Wenn ich Geschichten von rechtsextremen Übergriffen und dem Rassismus von meinen ehemaligen Mitschülern erzähle, dann reagieren viele ungläubig. Ein Freund von meinem kleinen Bruder, der auf einer Feindesliste von Neonazis stand, der wurde einmal im Park verprügelt, am helllichten Tag, von einem Neonazi in Sturmhaube und Quarzhandschuhen. Bei einer anderen Schlägerei haben Betroffene die Polizei gerufen, die hat die Rechten dann laufen gelassen und die anderen verhört. Das war vor ungefähr 10 Jahren. Rassismus und Rechtsextremismus sind also keine neuen Phänomene.
Ja, und auch wenn wir hier gerade sehr auf den Osten schauen, sei an der Stelle natürlich nochmal gesagt, es ist kein ostdeutsches Phänomen. Warum breitet sich der Rassismus eigentlich immer weiter aus? Auch damit befasst sich die Forschung. Nochmal Julia Leser.
Das fragen sich viele. Das fragen sich auch, also viele, die sich in Studien, in Forschung mit diesen Problemen auseinandersetzen. Also wir sehen auf jeden Fall eine Verschiebung. Also wir sehen diese Normalisierung von rechten Denken. Und es wird bescheinigt für den Bereich von Medien, Nachrichten, Zeitschriften, Fernsehen. Es wird bescheinigt für den Bereich der Tagespolitik. Das findet in den Diskursen, in den Parlamenten statt. Wir sehen das auf Protesten auf den Straßen. Also seit 2014 hat sich in Dresden Pegida diesen Raum angeeignet, aber auch nicht nur dort. Und wir sehen diese Verschiebung eben besonders klar und deutlich im Bereich des Diskurses über Migration. Also wie wir über Migration reden und wie über Migration geredet wird, nämlich als Problem. Und dieser Frame ist mittlerweile überall hoheitlich zu finden. Und das war nicht immer so.
Warum sich das ändert, darauf versucht die Forschung auch eine Antwort zu geben.
Also in unserem Forschungsprojekt haben wir uns vor allem mit nationalen Narrativen und auch dem Erstarken von nationalistischen Einstellungen seit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 beschäftigt. Und wir haben auch die AfD und ihre Wahlkampfaktivitäten genauer beobachtet, also vor allem in Sachsen, in Brandenburg und Thüringen vor den Landtagswahlen 2019. Und da haben wir auch viele Veranstaltungen der AfD besucht. Diese Veranstaltung organisiert sie vor allem in ländlichen Raum. Das sind Veranstaltungen, die heißen Bürgerabende, Bürgerstammtische. Die finden oft statt in so gemütlichen Settings, in Landgasthäusern, wo man hingehen kann abends und ein Bier trinken und sich das anhören kann. Und da entstehen Diskussionsräume. Was da passiert, ist oft so ein gemeinsames sich aufregen und beschweren über, wie schlimm gerade alles in Deutschland ist. Und das wird auch immer in Bezug gesetzt zu Migration. Man kann auch fast immer beobachten, dass Gäste sich beschweren, dass man ja nicht recht sei oder dass man kein Nazi sei, nur weil man sich kritisch über Migration äußere. Und es ist interessant, wie, also nicht nur diese Dynamiken dieser Abende, sondern auch wie die AfD umgeht mit, wenn dann Äußerungen getätigt werden, die offen rassistisch sind, die offen rechtsextrem sind. Und das kann auch in so eine Gewaltrichtung gehen. Und es findet keine soziale Sanktionierung statt.
Bei diesen Abenden wird den Teilnehmenden also vermittelt, dass sie sagen dürfen, was sie sonst nirgends sagen dürften. Rechtsextreme und rassistische Äußerungen sind so salonfähig geworden.
Also es ist fast so eine Form von Empowerment, die da stattfindet. Also die AfD-Leute sagen dann, natürlich ist hier niemand rechts von euch. Ihr habt alle recht mit dem, was ihr sagt. Das sind wie so, ich sage immer, rechte Komfortzonen. Also das sind so Räume, wo man sich wohlfühlen kann mit seinem eigenen Rassismus. Und das führt zu so einer Verstärkung und das wird wahrscheinlich auch quasi über diese Räume hinaus getragen in andere soziale Räume, in denen sich diese Menschen bewegen. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die AfD das seit Jahren macht, jede Woche, überall. Also das ist so eine beharrliche und dauerhafte, langfristig angelegte Arbeit an der Normalisierung von rechten Diskursen.
Ich glaube nicht, dass die Menschen erst seit gestern rassistische Tendenzen haben.
Das ist Medine Yilmaz. Sie wohnt seit 15 Jahren in Thüringen. Sie hat dort im Bachelor und Master Staatswissenschaften studiert. Ursprünglich kam sie aus Berlin und eigentlich wollte sie auch dahin zurück.
Aber mit dem Abschluss meines Masterstudiums sind die Geflüchteten nach Erfurt gekommen, beziehungsweise nach Thüringen. Und ich habe mich engagiert und die Erkenntnis zu sagen, oh, ich bin in so einer privilegierten Situation, ich kann nach Berlin, ich kann überall hin, aber die Menschen hatten Residenzpflicht und es gab sehr, sehr wenige Menschen mit Migrationsgeschichte, die imstande waren, ihnen wirklich in verschiedenen Lebensbereichen zu helfen. Und ich bin dann hier geblieben und habe im Ministerium für Migration dann als Referentin gearbeitet erstmal.
Nun lebt Medine Yilmaz also in Erfurt.
Die Innenstadt ist sehr, sehr schön, ne? Die Altstadt. Es ist wirklich jeden Tag ein kleines Stück Urlaub. Ja? Der Nachteil ist, dass man, das merke ich dann immer wieder, auch wenn ich in Berlin bin, dass ich mein Leben so ausgerichtet habe, dass ich bestimmte Bereiche Erfurts und Thüringens meide. Also ich bin ungerne zum Beispiel, das ist aber nichts Pauschales, ja. Aber ich bin sehr ungerne im Norden von Erfurt. Ja, es ist nicht böse gemeint, aber ich fühle mich da nicht wohl. Und das ist so, da habe ich halt Angst, dass was passieren kann. Es ist zum Beispiel auch nicht schön, nicht gemütlich zu organisieren. Also wir haben Mitarbeiterinnen, mein Mann hat ein Restaurant und wir haben Mitarbeiterinnen dort. Und wir fahren sie abends nach Hause, weil wir Angst haben, dass sie in der Straßenbahn angegriffen werden. Das heißt, man richtet so ein bisschen das Leben schon danach aus, bin ich irgendwelchen Gefahren ausgesetzt? Diese Gefahren möchte ich möglichst meiden und ich investiere extra Zeit dafür.
Auch von Medine Yilmaz wollten wir wissen, ob sich die Stimmung in den letzten Jahren denn spürbar verändert hat.
Also, wissen Sie, beziehungsweise, wie soll ich das sagen? Also das, was jetzt meine westdeutschen Freunde fühlen, ne, 16% AfD, das fühle ich schon seit 12 Jahren. Es gab schon immer eine bestimmte Haltung gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund, gegenüber Andersgläubigen. Diese Haltung gab es schon immer. Es gab aber einfach eine bestimmte Zeit in Deutschland, wo aufgrund der Nachkriegszeit sozusagen und des Schams und so weiter sehr viele Gefühle unterdrückt wurden und erst gar nicht darüber gesprochen wurde. Nur es wurde salonfähiger. Ja? Das heißt, man hat das schon ein bisschen ausgepackt, was man vielleicht sonst unterdrückt hat. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, und das ist auch meine Erkenntnis, seit 2015, seitdem sehr viele Geflüchtete gekommen sind, hat sich sowohl zum Negativen Sachen verändert, aber auch zum Positiven. Schauen Sie sich das Krankenhaus an, beispielsweise in Erfurt. Das ist wie bei den Vereinten Nationen. Das ist in Berlin auch nicht so. Wissen Sie, weil Thüringen gefühlt muss jeden nehmen, weil Thüringen ist nicht das Zentrum der Welt. Und die Ärzte bewerben sich lieber erst in Berlin, dann in Frankfurt, dann in Köln. Und wenn es dann nicht geht, bevorzugen sie ländliche Regionen in Westdeutschland, ansonsten ländliche Regionen in Ostdeutschland. Das heißt, das ist hier sehr, sehr durchmischt. Und das ist ein Vorteil. Und da merkt man, alle diejenigen, die zum ersten Mal mit Migrantinnen Kontakt haben, können auch ihre Vorurteile abbauen. Ja, wir haben einen Rechtsruck, das haben wir aber europaweit, das haben wir weltweit.
Nicht nur in Thüringen oder generell in Ostdeutschland, sondern in ganz Europa werden autoritär-populistische Parteien immer stärker. In Österreich die rechtspopulistische FPÖ. Sie relativierte das nationalsozialistische Regime während des Dritten Reiches und verbreitete auch eine Verschwörungserzählung über die angebliche jüdische Weltverschwörung. Ihrer Beliebtheit in der Bevölkerung tat und tut das jedoch keinen Abbruch. Seit den 1980er Jahren hat die FPÖ immer wieder in Österreich mitregiert, zuletzt 2017 bis 2019. Eine Brandmauer der demokratischen Parteien, also einen Entschluss, nicht mit Rechtsextremen zu koalieren, gibt es dort also nicht, gab es noch nie. Natascha Strobel ist Politikwissenschaftlerin und lebt in Österreich. Sie analysiert in ihrer Arbeit die Strategien der identitären Bewegung und rechtskonservativer Kräfte. Zuletzt erschien von ihr bei Surkamp das Buch Kulturkampfkunst. Wir wollten von ihr wissen, wie kann es eigentlich sein, dass autoritär-populistische Parteien mit klar rechtsextremen Aussagen so viel Zulauf erhalten?
In politischen Prozessen ist es so, dass es nichts monokausal ist. Das wäre ja einfach. Dann könnte man die eine Sache beseitigen und dann wäre alles wieder gut. Aber so ist es nicht. Wir sehen aber, dass es Einstellungen und Sichtweisen auf die Welt gibt, die eine Korrelation haben zum Wählen von rechtsextremen Parteien. Meines Erachtens hier die wichtigste ist eine negative Sicht auf die Zukunft. Das heißt, wenn ich Menschen habe, die keine Zukunft mehr sehen oder sich nicht mehr in der Zukunft sehen, dann beginnt hier was zu rutschen, dann beginnt hier was zu erodieren und dann sehen wir, dass diese Menschen geneigt sind, rechtsextreme Parteien zu wählen. Es gibt natürlich da auch noch eine ungleiche Geschlechterverteilung, es gibt eine altersmäßige Verteilung, es gibt eine geografische Verteilung, es gibt eine Stadt-Land-Verteilung bei dem Ganzen. Das sind auch alles wichtige Faktoren. Aber fürs Wählen ist auf jeden Fall diese negative Sicht auf die Zukunft ein entscheidender Faktor. Ne? Das heißt nicht, dass die Leute jetzt schon arm sind oder quasi am untersten Ende irgendwie dieser Gesellschaft sind. Das muss gar nicht der Fall sein. Die können dieses klassische Häuschen, weißer Gartenzaun, zwei Kinder und so weiter Leben führen. Aber sie haben Angst, dass es in Zukunft nicht mehr möglich sein wird. Das hat was ganz stark mit Inflation zu tun. Ängste, Teuerungsängste sind ganz, ganz oben in allen Befragungen. Das hat was mit Energiepreisen zu tun, das hat was mit Wohnen zu tun, also zur Miete leben, Kredite nicht mehr bedienen können und so weiter. Das sind so diese wirtschaftlichen Faktoren, die wirklich sehr stark sind. Da gibt es unglaubliche Zustimmungswerte in der Bevölkerung, dass das ein Sorgenfaktor ist, auch das Gesundheitssystem im Übrigen. Und dann wird das vermengt und vermischt mit Angst vor gesellschaftlicher Spannung, um es mal so zu nennen. Ja, das ist Krieg, ist so nochmal ein Sonderfaktor, der eine ganz große Rolle spielt, vor allem bei jungen Menschen. Klimakrise ist auch nach wie vor durch die Gesellschaft und vor allem bei jungen Menschen ein Faktor, der Anlass zur Sorge gibt und zu Zukunftsängsten gibt. Angst vor Kriminalität spielt eine Rolle. Das wird dann oft vermengt mit Angst vor Migration und das schaffen wir in Zukunft nicht. Und es spielt natürlich alles in alles hinein, ja, weil Klimakrise, Angst vor zukünftigen Fluchtbewegungen und so weiter. Dann auch ganz dezidiert Anti-Islam-Aussagen, die eine hohe Zustimmung erfahren. Also so, es ist zu viel Islam, es sind zu viele Muslime. Da merkt man dann auch schon, wie das anschlussfähig wird für diese Parteien. Und Angst vor körperlichen Übergriffen, also Angst vor Gewalt, spielt auch eine Rolle.
Diese Parteien spielen also bewusst mit den Ängsten der Menschen.
Das wird auch bewusst so gespielt, auch in den Gegenden und in den Bundesländern oder in regional in den Gegenden, dass hier ein Angstort aufgebaut wird. Und dieser Angstort, das ist die Stadt. Und mit die Stadt ist meistens die Hauptstadt, aber auch andere große Städte gemeint. Und dann gibt es diese Erzählungen darüber. Da kann man ja nicht mehr hingehen, weil. Und dann wird jedes Verbrechen, und natürlich ist jedes Verbrechen furchtbar, keine Frage, wird als Beleg genommen. Aber natürlich quasi diese Korrelation zwischen einer 3-Millionen-Stadt und einem 3.000-Einwohner-Dorf, dass es natürlich mehr Verbrechen gibt in der 3-Millionen-Stadt, so furchtbar das ist, das wird nicht mehr aufgebaut, sondern es ist und so könnte das auch dann bei dir sein. Ja, dann quasi jeden Tag ein Verbrechen. Das funktioniert dann mit Angstbildern, also das ist auch visuell sehr klar, das sind entweder diese Frauen mit Kopftuch, die dann immer von hinten, das Foto von hinten von Frauen mit Kopftuch, das ist auch medial, wird das nach wie vor genutzt, aber das ist natürlich eine Emisierung, die hat keine Identität, die hat kein Gesicht, die ist nur ein Symbol für etwas, ja, und für etwas Schlimmes, für etwas anderes. Oder diese jungen Männer, die wütend sind und so quasi aus dem arabischen Raum kommen oder so. Ja, das sind so diese Symbolbilder, die es gibt. Und deswegen kennt man oder glaubt in vielen Teilen So ist das, wenn man in einer Migrationsgesellschaft steht. Aber so ist ja das gesellschaftliche Zusammenleben nicht, sondern das sind Nachbarn, das sind Individuen mit einzelnen Bedürfnissen, einzelnen Interessen, einzelnen politischen Einstellungen. Deswegen ist eine der vordergründigsten Aufgaben, die man in diesen Diskursen machen kann, ist, Leute als Individuen darzustellen. Das ist wichtig und das zeigt sich halt natürlich die Menschen, die nicht drum nachdenken, wie das ganz normal ist, dass ein Kindergartenvater kommt halt aus woher auch immer, und die Nachbarn kommen von dort und die Arbeitskolleginnen von dort. Ich meine, da geht man ja nicht durch die Welt und denkt sich, oh, das ist ein Mensch aus, sondern das ist halt mein Freund der und mit dem gehe ich Fußball spielen am Montag um 19 Uhr. Und das macht den Unterschied aus. Und deswegen gibt's weniger rechtsextreme Wahlerfolge dort, wo diese Migrationsgesellschaft normal ist und höre dort, wo man einfach ganz viel Angst davor.
Direkter Kontakt mit Menschen baut Ängste und Vorurteile ab. Die Theorie dazu ist als Kontakthypothese bekannt und besagt genau das. Häufiger Kontakt zu Mitgliedern anderer Gruppen reduziert Vorurteile gegenüber genau dieser Gruppe.
Und was jetzt im Moment übrig bleibt, ist, die Demokratinnen, die sind dafür, dass noch mehr Messerstecher ins Land kommen. Das stimmt nicht, das ist absurd, das ist eine furchtbar, dass das so geframed ist. Aber das ist das, was leider hängen bleibt. Und das ist natürlich jetzt Aufgabe, damit umzugehen und das anders darzustellen, ohne auf die Diskursebene der extremen Rechten zu kommen.
Das heißt, die DemokratInnen, ob nun in Parteien oder in den Medien, die sind da auch in der Pflicht.
Ich würde zuerst dazu sagen, dass diese Strategie, die quasi von rechts gesetzten Themen zu übernehmen oder auch populistische Kommunikationsstrategien zu übernehmen, also das sehen wir gerade bei der SPD, das sehen wir bei der CDU, dass das keine gute Strategie ist.
Das ist nochmal Julia Leser.
Und auch dazu gibt es viele Studien, die alle sagen, das hilft nicht, um Wählerinnen zurückzugewinnen, die nach rechts abgewandert sind. Also eher im Gegenteil. Leute, die rechte Parteien wählen, bleiben immer beim Original, auch wenn andere Parteien im Prinzip dasselbe erzählen. Das ist wirklich Konsens der Forschung. Und ich frage mich da auch ehrlich, ob die Parteien da irgendwie schlecht beraten werden oder warum sie das machen. Das ist auf jeden Fall eine ganz schlechte Strategie.
Anstatt die Diskurse der Rechten zu übernehmen, sollten demokratische Parteien viel mehr auf eine Förderung demokratischer Diskurse setzen, findet Julia Leser.
Wir brauchen starke Gegenstimmen gegen diese Antimigrationsdiskurse. Weil ich habe ja viel gesprochen über diese Räume, die AfD schafft. Wir brauchen eben auch dagegen Räume. Also wir brauchen Räume, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir brauchen Räume, um zu diskutieren, zum Denken, zum Reflektieren und auch Räume zum Erfahren von demokratischer Selbstwirksamkeit.
Im Jahr 2023 ist nur so ziemlich das Gegenteil passiert, als die Ampelregierung in ihrem Haushaltsstreit ausgerechnet etliche Demokratieprojekte in der gesamten Bundesrepublik auf Eis gelegt hat.
Also das ist ein Desaster. Das sind genau die Leute, genau die Organisationen und Initiativen, die wir brauchen, die so wichtige Arbeit leisten. Und es ist ein absolutes No-Go, da eine Kürzungspolitik zu fahren. Also gerade in Anbetracht der Situation und der gesellschaftlichen Entwicklung, die wir gerade erleben.
Was ich mich frage, Hanna, unser Verfassungsrecht müsste uns doch im Grunde vor Kräften, die die Demokratie zersetzen wollen, schützen. Wir werden darauf auch in der nächsten Folge, in Folge 2, ganz detailliert gucken, also auf Justiz und Behörden. Aber vielleicht jetzt schon mal die Frage an dich, welches Verhältnis haben autoritäre Populisten zum Verfassungsrecht? Wie stehen die dazu? Wie gehen die damit um?
Das ist eine total wichtige Frage. Autoritäre PopulistInnen, das sind nicht die Autoritären, die wir von früher kennen. Die putschen nicht, die höhlen die Demokratie ganz langsam und von innen aus, während sie in den Parlamenten sitzen und Politik für das sogenannte Volk machen. Denn die Verfassung gibt ihnen ja viele Rechte und Möglichkeiten. Und wenn sie ihnen mal keine Rechte gibt, dann berufen sich die autoritären Populistinnen auf den angeblichen Volkswillen, um ihre Angriffe auf die Demokratie zu legitimieren. Ihre Beziehung zum Recht ist instrumentell. Das heißt, sie nutzen die Verfassung wie ein Instrument, keine Brechstange, eher ein Dietrich, mit dem sie die Tür zur Wahlautokratie Stück für Stück öffnen. Und das macht es auch so schwer zu erkennen, dass die Demokratie in Gefahr ist. Überlegen wir mal, wenn eine Regierung Entscheidungen trifft, die nicht per se verfassungswidrig sind, dann ist doch alles in Ordnung, oder? Das ist ein Trugschluss. Ein autoritär-populistisch geführtes Bildungsministerium zum Beispiel kann Lehrpläne ändern und den Fokus im Geschichtsunterricht verschieben. Mehr Kaiserreich, weniger Holocaust. Das ist formal legal. Das ist nicht verfassungswidrig.
Okay, für heute nehmen wir mit. In Thüringen passieren die großen Dinge oft im Kleinen, also auf kommunaler Ebene. Das hat uns Martin Debes erzählt. Und auf dieser kommunalen Ebene werden schon lange rassistische Narrative und autoritär-populistische Tendenzen verbreitet. Und die Populisten nutzen auch ganz gezielt den kleinen Rahmen, um ein Wohlfühlklima für Rassisten zu schaffen. Das hat uns Julia Leser erklärt.
Ja, und darauf weisen die Betroffenen von Rassismus wie Medine Yilmaz und viele Demokratieprojekte auch schon seit vielen Jahren hin.
Die politische Lage auf Landesebene mit dem Eklat 2020 und der Minderheitsregierung nützt der autoritär-populistischen Strategie.
Genau, da haben wir nicht zum ersten Mal gesehen, dass die Brandmauer nicht stabil steht.
Und ganz generell, das hat Natascha Strobel uns erklärt, sorgen die vielen Krisen, die sich ja quasi seit 2008 den Staffelstab in die Hand reichen, bei vielen Menschen für einen eher pessimistischen Blick auf die Zukunft.
Und autoritär-populistische Parteien werden diese Krisen nicht lösen. Ganz im Gegenteil. Sie arbeiten gegen die liberale Demokratie, gegen das System, das uns als Gesellschaft dazu befähigt, Krisen gemeinsam zu lösen.
Liebe Hanna, danke, dass du uns Einblicke in eure Arbeit gegeben hast.
Sehr gern. Danke, Steffi.
In der nächsten Folge schauen wir uns an, wie eine autoritär-populistische Regierung in Thüringen Einfluss auf die Gerichte nehmen könnte. Es geht darum, welche Mittel wir zur Hand haben, um die Demokratie an dieser Stelle zu verteidigen. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Und auch, wenn ihr anderen von uns erzählt. Teilt die Folge mit euren Freunden, Bekannten und KollegInnen. Teilt sie in den sozialen Medien und gerne auch im Familienchat. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, gebt uns eine Bewertung, wo immer ihr könnt. Das hilft anderen dabei, den Podcast überhaupt zu finden. Thüringen 2024, was wäre wenn, ist eine Haus-1-Produktion für die Bundeszentrale für politische Bildung, die ohne die Arbeit von mehr als einem Dutzend Menschen nicht möglich wäre. Die Redaktion für diese Folge hatten Katrin Rönicke, Hanna Katinka-Beck, Friedrich Zillesen, Steffi Groth, Cornelius Strobel und Jana Kergel. Unsere Reporterin in Thüringen ist Esther Stefan. Schnitt, Musik und Sounddesign kommen von Joscha Grunewald. Die Grafik hat Lars P. Krause gemacht. Am Mikrofon für euch war Steffi Groth. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Die Folgen stehen unter der Creative Commons Lizenz und dürfen unter Nennung der Herausgeberin zu nicht kommerziellen Zwecken weiterverbreitet werden.